Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge erzählt uns Fabiana ihre Geschichte. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön. Ich freue mich.
Fabiana, wann hast du denn bemerkt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt oder dass es an der Zeit ist, den Arzt aufzusuchen?
Also es ging so los, dass ich hatte damals 2020, war das eine Zyste und die wurde dann ganz normal entfernt. So war das quasi dann auch 2022, als ich meine Diagnose bekommen habe. Ich hatte Schmerzen im Unterleib und das war so, dass wir auch unser Haus zu der Zeit kernsaniert hatten. Ja, und dann hat man generell irgendwie kein gutes Gefühl für den Körper, weil wir haben quasi nur mal locht. Es ging irgendwie immer nur weiter und wir wollten natürlich auch irgendwie fertig werden. Und dann habe ich gedacht, ah ja, vielleicht der ganze Stress oder wie das dann immer so ist. Bin dann aber doch zum Arzt, weil es irgendwie nicht mehr auszuhalten war. Genau, dann haben sie wirklich gesehen, dass da quasi eine Zyste in Anführungsstrichen ist. Dann hieß es, ja, das kennen sie ja schon, das hatten sie ja damals auch vor 2 Jahren. Die entfernen und dann ist alles gut.
Wir sprechen von einer Zyste am Eierstock oder?
Genau.
Okay, und du hattest an Unterleibsschmerzen, so wie wenn du deine Periode bekommst?
Ja, das war so ein richtiges Ziehen. Also ich konnte dann auch nicht mehr richtig gehen, weil das hat dann so geschmerzt und gestochen und ach nicht mehr Gott. Bücken. Also genau, war schon unangenehm.
Ja, und aber als du dir die Zyste 2020 entfernen lassen hast, war alles danach wieder gut?
Genau, die schicken das ja dann auch immer ein und machen dann so einen pathologischen Test oder wie auch immer und haben dann quasi ja gesehen, dass alles gutartig ist.
Ah, okay.
Da haben sie gedacht, das wird dann auch wieder so sein.
Du hast dann quasi nochmal die gleiche Diagnose erstmal, also vermeintlich gleiche Diagnose bekommen, als du dann 22 genau. Wieder beim Arzt warst.
Genau. Die haben gesehen, meine Frauenärztin hat im Ultraschall gesehen, ach ja, da ist wieder, ich sag mal so eine Milchpackung, das war auch relativ groß. Und das kennen sie ja schon, das ganze Spiel. Und so nach Motto, jetzt wissen sie ja, was auf sie zukommt.
Okay, aber ja. Erzähl gern weiter. 22 war es ja dann doch anders, ne?
Genau. Dann hat sie gesehen, ja, da ist wieder was. Genau, dann bin ich halt zum Arzt, also ins Krankenhaus. Und die haben mich dann quasi operiert, haben dann alles entfernt. Auch per kleinen Bauchschnitt wird das ja dann gemacht. Das kannte ich ja dann wirklich schon. Also nach der OP kam dann abends der Operateur zu mir rein. Da habe ich schon gedacht, ja, gut, das kennt man ja auch. Es ist ja dann immer so ein Gespräch. Dann sagen sie, alles gut und du darfst morgen wieder nach Hause, so ungefähr. Ja, dann hat er sich auf mein Bett gesetzt. Dann war noch eine andere Schwester mit bei oder so eine Psychologin, wusste ich ja am Anfang nicht. Und dann habe ich gedacht, hey, warum setzt er sich jetzt dahin? Das ist schon ein bisschen komisch. Wie, ne? Man hat ja dann irgendwie doch so ein komisches Gefühl. Ja, und dann hat er gesagt, ja, wir haben den pathologischen Befund. Der Arzt hat uns quasi angerufen und es ist Ovarialkarzinom. Oh. Ja, damals wusste ich halt überhaupt nicht. Ich dachte, Karzinom, wusste ich nicht, dass das Krebs ist, weil ich habe noch nie damit irgendwie Erfahrungspunkte gehabt. Dann dachte ich, ja, alles gut, kriegen wir doch schon hin. Dann guckt er mich so ganz groß an. Nee, das ist Eierstockkrebs, dachte ich. Oh Gott.
Um Gottes Willen.
Ja, und da habe ich gedacht, nee, das habe ich die Frau noch angeguckt, so nach dem Motto, hä, wo ist hier die Kamera? Oder ne, so, war ganz, ganz komisch. Ja, und dann hat er mich natürlich aufgeklärt und da, also, das ging alles super schnell. Wie im Film hat sich das so angefühlt. Gibt es ja oft die Situation im Film, wo dann eine Patientin sitzt, da kommt ein Arzt rein und dann wird das so erklärt. Dann habe ich mir gedacht, so habe ich von außen irgendwie auf mich drauf geguckt. Das war ganz komisch. Ja, das war ein verrückter Moment auch. Ich habe es gar nicht fassen können. Ich habe dann gleich meinen Mann natürlich auch angerufen Und dann war der Arzt, also der hat sich wirklich auch Zeit genommen, der hat gewartet, bis mein Mann auch da ist. Der ist dann eine Stunde extra in die Klinik gefahren. Und der Arzt hat so lange bei mir gewartet, hat dann alles meinem Mann nochmal erklärt und sich Zeit genommen. Und dann natürlich er auch geweint und ja, ganz, ganz viele Fragen gestellt. Dann ist er natürlich erstmal gegangen und wir beide konnten das erstmal verarbeiten, ne? Haben wir die ganzen Eltern angerufen und erstmal alle abtelefoniert. Das war schon verrückt.
Das hast du da gleich schon am Anfang gemacht, ja, dass du die alle informiert hast.
Ja. Also direkt alle angerufen und die sind dann auch alle zur Klinik gekommen. Dann haben wir uns alle draußen getroffen. Dann konnte ich da mit meinem kleinen Rollator dann rausgehen. Dann haben wir alle draußen erstmal geweint zusammen. Mhm. Da hat wirklich, alle haben alles stehen und liegen lassen. Wir haben uns da getroffen. Das war eigentlich schön, weil du kriegst so eine Diagnose und dann hast du gleich von allen so ja den Rückhalt sozusagen.
Aber war dir denn in dem Moment auch schon klar, was das so bedeutet, was das für Auswirkungen hat? Ich meine, erstmal war ja diese vermeintliche Zyste rausoperiert, oder?
Ja, die war weg. Und dann, also man denkt ja dann, ja gut, jetzt hatte ich Krebs oder habe Krebs, wie auch immer, aber es ist ja entfernt worden, ne? Denkt man. Naja, und dann ist einem das wieder bewusst geworden, ja, er hat ja gesagt, danach folgen noch weitere Operationen und sowas. Das hat man natürlich erstmal verdrängt. Aber das habe ich schon erstmal irgendwie gar nicht realisiert. Man denkt halt immer, also ich finde, dass, also auch viele Freunde, wo ich das dann so erzählt habe, Krebs ist immer gleich tot. Weil das in den Filmen auch, wenn dann irgendjemand mal Krebs hat oder so, dann sterben die mal alle gleich nach 2 Wochen so ungefähr. Das hat man natürlich dann auch im Hinterkopf gehabt.
Genau, das ist dieses gesellschaftliche Bild, was man, oder Krebspatienten, denen es unfassbar schlecht geht, die nur noch Haut und Knochen sind zum Beispiel. Das ist auch sowas, ne?
Die sehen alle immer ganz, ganz schlimm aus.
Ja. Abgesehen davon, dass noch weitere Operationen folgen wollten und so weiter, hattest du einen Kinderwunsch? Ich meine, das beeinflusst ja auch die Familienplanung.
Ja, auf jeden Fall hatten wir noch einen Kinderwunsch. Ich war ja erst 27 zu dem Zeitpunkt der Diagnose. Wir wollten halt, also ich habe erstmal auf Arbeit und mein Mann natürlich auch, er hat noch Schule gemacht, er hat gerade seine Technikerschule gemacht und ich war gerade auf dem Weg zur Meisterentwicklung. Ich habe schon eine Abteilung bei mir im Bereich, also auf Arbeit geführt und wir wollten halt beide erstmal so ein bisschen, ich sag mal jetzt Karriere machen in Anführungsstrichen, wollten uns finanziell sehr gut darstellen, hatten ja das Haus gekauft, wollten erstmal unser Nest bauen und dann wäre Hochzeit gekommen, so ich sag mal 1-2 Jahre danach, so hatten wir es so geplant. Und dann halt Kinder natürlich auch, ja.
Und das ist ja dann alles wie so ein Kartenhaus zusammengefallen wahrscheinlich, ne?
Ja. Und wir hatten also das Haus, das war ja auch noch im Rohbau. Also
Gott.
Wir haben beide gedacht, das war's jetzt so, ne? Also das hat man natürlich auch im Hinterkopf. Klar, die Diagnose. Gut, dann kannst du keine Kinder bekommen. Und dann, ach Mist, das Haus ist ja auch irgendwie noch, ne? Also das war Wahnsinn.
Und habt ihr selber gebaut oder habt ihr ein altes Haus gekauft?
Wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft. Wir haben das auch schön am Wald dran. Das haben wir uns, wirklich ein Träumchen erfüllt. Ja.
Klingt großartig.
Und ja, das war natürlich alles noch alt und wir wollten es halt so gemischt machen, ne?
Ja.
So alt und modern sozusagen.
Ja.
Deswegen haben wir es dann kernsaniert und ja, so sah das dann auch aus, als ich im Krankenhaus war. Da war noch nichts gefliest, gar nichts. Man konnte vom Erdgeschoss bis in die Dachspitze gucken. Also ich habe gedacht, ich habe auch zu meinem Mann gesagt, das schaffen wir nicht.
Wie sieht denn das Haus jetzt aus?
Jetzt ist es so, dass das Haus, also das Erdgeschoss ist fertig, aber das Obergeschoss ist nicht ausgebaut.
Okay.
Da sollten ja auch eigentlich 2 Kinderzimmer hin und sowas. Ja.
Okay, du warst im Krankenhaus, der Arzt hat dich informiert, hat deinen Mann informiert, du hast daraufhin dich mit deiner Familie, mit deinen Liebsten getroffen und ihr habt alle zusammen getrauert. Wie ging das weiter?
Ja, dann irgendwann kam der Oberarzt nochmal zu uns, hat das auch nochmal meinen Eltern, meiner Familie erklärt, weil jeder hatte dann irgendwie andere Fragen noch und alle mussten das erstmal wie für sich selber so ein bisschen aufverdauen. Ja, dann hat er sich wirklich, also da bin ich echt dankbar, der hat sich so viel Zeit genommen auch. Das ist ja für die auch fast Routine, kann man sagen. Ne? Aber die haben das wirklich nicht spüren lassen. Also die war wirklich toll. Naja, irgendwann ist dann jeder wieder gefahren. Und dann, ich hatte ja auch noch die OP. Ne? Ich musste mich ja auch ein bisschen erholen. Ich konnte ja auch nicht so lange stehen und sowas.
Ja klar, von dem Eingriff, diesen kleinen Bauchschnitt, genau, was du erzählt hattest.
Ja. Da vergisst man natürlich auch die Schmerzen, wenn man erstmal so eine Diagnose bekommt.
Ja.
Da musste ich auch ganz viel unterschreiben, da wurde gleich alles beantragt, Schwerbehindertenausweis und sowas. Also da habe ich auch was unterschrieben, das ging alles so schnell, da kommt man erstmal gar nicht zurecht.
Und das haben die im Krankenhaus für dich gemacht, oder?
Ja, die haben alles gemacht, also Pflegegrad und so, da kam gleich eine vom Sozialdienst. Das ist echt nett gewesen, dass die sich so gekümmert haben gleich auch.
Naja, aber andererseits heißt das ja auch, also wenn du jetzt sowas alles beantragen musst, dass das ja eine lange Reise wird, oder?
Schlimmes. Ja. Das wird einem dann natürlich auch bewusst, ja.
Und wie sollte das dann weitergehen? Also der Arzt hatte ja schon zu dir gesagt, dass da noch weitere Operationen folgen sollten. Was war der Plan?
Ja, also erstmal haben die in der Tumorkonferenz, wie es dann immer so ist, weil die hatten dann erstmal nur den pathologischen Befund. Folgt eine Tumorkonferenz und CT, also erst ein CT, dann Tumorkonferenz. Und dann haben sie sich besprochen. Und nachdem ich dann meinen CT gemacht habe, haben sie dann gesehen, dass ich halt auch schon eine Streuung hatte.
Oh nein. Sozusagen.
Ja, also ich bin im dritten Stadium gewesen. Es gibt ja vier. Ich hatte Bauchfell, Eierstock und an der Bauchwand oder Darmwand war das, genau. Mhm. Also drei kleine, ich sag jetzt mal Kügelchen. So. Mhm. Ja, dann haben sie das halt gesehen, dann kamen sie zu mir, haben das mir quasi vorgetragen und dann hieß es, ja, sie kommen jetzt dann und dann ihren Port. Ich wusste auch nicht, was ist denn ein Port? Man kennt das ja nur, die sind da angestöpselt und dann, ich habe keine Ahnung davon gehabt. Ja, dann kam die Port-OP. Oh, das war auch ganz schlimm. Oh, das war mit einer der schlimmsten OPs, muss ich sagen.
Ach.
Obwohl die große auch so schlimm war. Weil ich war bei Bewusstsein, ich wurde dann da, das war wie am Fließband, ich wurde dann da reingeschoben. Zack, 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 musste meinen Kopf zur Seite machen. Dann wurde alles nass. Ich sagte, ja, jetzt betäuben wir mal. Ich dachte, ja gut, ne, das kennt man ja vom Zahnarzt so ungefähr. Dann hat er den ersten Schnitt gesetzt und dann habe ich erstmal Aua geschrien. Es hat noch wehgetan. Oh ja, dann müssen wir nochmal nachbetäuben.
Oh Gott.
Ja, da hätte ich schon, ich habe dann auch geweint. Also das war echt schlimm. Dann hat er das dann endlich mal richtig betäubt. Und dann habe ich gedacht, der reißt mir wirklich die Brust raus, weil die da so rumgerührt haben da drin. Ich habe gedacht, was machen die denn? Ne? Da war das endlich fertig, dann bin ich rausgeschoben worden, mein Mann hat dann da schon auf mich gewartet und ich habe geweint wie ein Schluss und weil ich alles mitbekommen habe, also das war ganz eklig. Dann hörst du ja, wie die sich unterhalten und wie der da rumrührt und oh nee.
Und das war aber Absicht, ganz also schlimm. Es war Absicht, dass du dabei bewusst sein bist?
Ja, das wird da so zack, zack gemacht, das ist halt einfach auch für die Routineeingriff und das wird dann da so gemacht. Also da habe ich gedacht, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja. Also das war wirklich schlimm.
Ach Gott.
Ich habe gedacht, wenn die anderen OPs auch so laufen, dann das schaffe ich nicht. Da ist man gleich schon so negativ eingestellt, da hat man ja erstmal Angst.
Natürlich, wenn du einmal so eine negative Erfahrung machst.
Ja. Dann habe ich das überstanden gehabt, dann wurde noch ein paar Wochen gewartet, bis das so ein bisschen verheilt. Durfte ich auch erstmal meinen Arm nicht so wirklich bewegen. Haben sie gesagt, ja, Fenster putzen erstmal nicht. Aber daran habe ich so oder so nicht gedacht. ich hatte andere Probleme, als erstmal meine Fenster zu putzen. Dann kam die große OP. Also die handeln ja immer nach Leitfäden. Und weil ich ja im dritten Stadium war, hieß es Gebärmutter raus, Eierstöcke raus, Bauchfell raus. Das ist ja dann so. Die haben, aber das fand ich ganz nett, vor der OP haben sie mich noch aufgeklärt, haben gesagt, ja, sie sind halt noch so jung und es besteht ja ein Kinderwunsch. Es ist aber ein sehr, sehr hohes Risiko, aber weil sie so jung sind, haben wir ein bisschen außerhalb des Leitfadens beschlossen, wenn sie möchten, würden wir ihnen eine künstliche Befruchtung anbieten. Sie müssten aber vorher ganz, ganz viele Hormone nehmen und haben dann die Chance, quasi wenigstens noch ein Kind vorher zu bekommen.
Vor der OP?
Genau, ja. Haben sie gesagt, ja, weil sie sind halt noch so jung und haben halt den Kinderwunsch, sie haben ja noch keine Kinder. So nach Motto, das können wir ihnen anbieten. Das ist halt natürlich nicht im Leitfaden drin, das haben die halt so beschlossen.
Aber das, also ich meine, das würde ja die Therapie total verzögern. Also das wäre okay gewesen, wenn du schon Stadium 3 warst?
Ja, die meinten, man muss halt immer gucken, weil da ist ja auch ein Mensch dahinter sozusagen. Na klar, es ist die Diagnose, aber ich muss ja auch damit leben können, dass ich dann keine Kinder mehr bekomme. So haben sie sich das gedacht.
Ja, naja, klar, also absolut verständlich. Nur ich bin jetzt nur ein bisschen überrascht, weil du gesagt hast, das ging alles so schnell und so weiter.
Ja, ja.
Aber die 9 Monate wären dann noch drin gewesen.
Ja, das wäre dann so gewesen. Wobei er damals meinte, ein halbes Jahr später und ich wäre nicht mehr da gewesen.
Genau, deswegen, also die Dringlichkeit habe ich jetzt auch irgendwie so rausgehört.
Ja, ja.
Okay, hast du dich dafür entschieden?
Nee, wir waren dann auch im Kinderwunschzentrum, wurden dann aufgeklärt und dann hat sie halt gesagt, ja, sie müssen natürlich, wie gesagt, Hormone nehmen und Hormone sind natürlich auch wieder krebsfördernd. Sie würde eher davon abraten, aber sie könnte es auch verstehen, weil wir halt noch so jung sind, dass wir uns dafür entscheiden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie nur 30% oder sowas bei so einer Befruchtung, dass das überhaupt funktioniert. Ja, ich hab mich dann auf jeden Fall mit meinem Mann natürlich erstmal beraten, habe aber letztendlich auch dann gesagt, das ist halt meine Entscheidung. Natürlich, also sind wir ja zusammen und er möchte auch Kinder, aber es ist halt mein Körper auch. Ne? Wenn ich dann die Hormone nehme und ich sag mal, der Krebs würde in mir wachsen, klar hat er da auch Mitspracherecht sozusagen, aber letztendlich bin ich die letzte Entscheidung da trifft, was das angeht.
Ja. Ja,
er war da auch voll fein mit. Also er hat das auch vollkommen akzeptiert und hat mich auch, ich sag mal, sehr gut beraten und ja, hat das sehr, sehr gut gemacht, auch als Partner. Ja, das war natürlich eine schwere Entscheidung, aber irgendwie war es für mich auch klar, dass ich es nicht mache, weil ich persönlich wollte jetzt auch kein Kind in die Welt setzen, wenn ich weiß, ich bin krank. Und was ist, weil man weiß ja noch nicht, wie läuft es überhaupt, ne? Bin ich dann vielleicht da? Schaffe ich es nicht? Diese Gedanken hat man ja auch. Man möchte ja seinen Partner dann auch nicht mit einem Baby irgendwie im Stich lassen, sozusagen. Also es war schon eine schwere Entscheidung, auch in unserem Alter so eine Entscheidung überhaupt treffen zu müssen, ist schon böse, muss ich sagen.
Ja. Okay, aber du hast dich dann also letztendlich dagegen entschieden.
Genau.
Und dir wurden dann die Eierstöcke, das Bauchfell, die Darmwand entnommen in so einem großen Bauchschnitt oder wie war das?
Ja, also Bauchfell, Eierstöcke, Gebärmutter und dann haben sie noch so einen Blindsack, keine Ahnung, was das war, da war noch irgendwas, das bildet sich bei manchen nicht, das haben sie noch entfernt. Das wurde genau per Bauchschnitt gemacht, vom Schambereich bis so zum Bauchnabel so ungefähr. Also ich habe dann auch nach der OP, also das waren auch Schmerzen, also das war wirklich ganz, ganz übel. Ich habe dann in der Hand so ein Teil gehabt, wo ich dann meine Schmerzen, also ich konnte selber dieses Mittel mir dosieren sozusagen.
Aber also die Operation ist aber erstmal gut verlaufen.
Ja, alles gut. Haben alles entfernen können, das war alles super. Überall rangekommen, konnten alles rausschaben und entfernen, also ja.
Ja, okay. Und danach hattest du Schmerzen?
Ja. Das war schlimm. Also ganz, ganz dolle. Dann habe ich halt, wie gesagt, dieses Teil gehabt, wo ich mir das selber dosieren konnte. Das war ganz praktisch. Dann habe ich wohl einmal zu viel gemacht. Dann war mir so duselig. Dann sagt sie, oh nee, das war die ganze Tagesration. Sie hat gesagt, immer wenn ich Schmerzen habe, soll ich es halt da drauf drücken. Das habe ich auch so gehandhabt. Naja, dann habe ich auch irgendwie Morphin bekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen aber es irgendwann halt nicht mehr geben, weil sonst wird man ja auch wieder abhängig. Dann hast du ja wieder das nächste Problem. Haben wir das irgendwann umgestellt. Ich habe ja dann, also ne, wo ich im Krankenhaus war, dann war immer alles gut, dann bin ich ja entlassen worden, konnte mich so langsam wieder, ja, ich sag mal, versuchen, ne, aufzustehen alleine und Treppen und sowas, ne, ganz langsam. Muss ja auch erstmal der Kreislauf alles wieder in Gang kommen. Irgendwann bin ich ja dann auch wieder entlassen worden. Und dann wusste ich ja schon, weil die Ärzte haben mir danach gesagt, es folgen halt jetzt 6 Chemotherapien. Sie sind zwar tumorfrei operiert jetzt, weil die haben ja alles entfernt, aber laut Leitfaden kommen dann nochmal 6 Chemotherapiezyklen dazu. Das ist halt einfach zur Sicherheit, dass jede kleinste Zelle, die da sein sollte, noch mit quasi angegriffen oder entfernt wird. Und darauf hatte ich natürlich überhaupt keine Lust. Wer hat da schon Lust drauf? Aber man hat schon so eine blöde OP, man hat Schmerzen und dann so eine blöde Chemotherapie noch.
Aber das war nicht gleich sofort danach, oder? Hattest du dann ein bisschen Zeit, dich zu erholen?
Ja, ein paar Wochen haben sie mir gegeben, ja, doch, doch. Einfach, weil der Körper ja schon runter ist.
Natürlich, na klar. Aber den Port haben sie dir ja wahrscheinlich extra deswegen gelegt, damit du dann die Chemo über den Port bekommst, ne?
Ja, genau. Praktisch war es natürlich auch, dass ich den Zugang hatte, weil sie konnten mir die ganzen Medikamente auch darüber geben. Das ist schon wirklich, ich sag mal, Luxus an dem Teil, ne, muss man sagen.
Ja. Und dann hast du die Chemo bekommen. Wie war das?
Oh, das war ganz schlimm. Mensch. Ich hab's überhaupt nicht vertragen. Ich lag nach jeder Chemo dann im Krankenhaus. Also ich musste mich zum Glück nicht übergeben, aber ich habe immer Darmverschlüsse bekommen oder es ist mir generell auf den Magen geschlagen und auf den Darm, meine ich. Da mussten wir oft den Krankenwagen anrufen, dann lag ich immer im Krankenhaus. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe so Bauchkrämpfe auch immer gehabt. Ich habe gedacht, da ist doch schon jetzt alles raus, was ist denn das? Wir haben dann das Medikament umgestellt und irgendwann hat sich so langsam eingepegelt, aber dann kam ein richtiger Knall. Dann habe ich eine Notoperation bekommen oder machen müssen, weil ich durch die Chemo, durch das eine Medikament, habe ich quasi einen Darmdurchbruch bekommen. Deswegen hatte ich so Bauchkrämpfe. Oh. Ich wusste das ja nicht. Mein Bauch war steinhart und ich sah aus, als ob ich schwanger gewesen wäre. Und das war hier in der Klinik, also in einer anderen Klinik, bin ich hin, weil ich könnte ja nicht den Krankenwagen anrufen und mir aussuchen, wo fahren sie mich denn jetzt hin. Also die kutschieren mich ja auch nicht durch die ganze Welt. So, dann bin ich dann im Krankenhaus gewesen und das fand ich ganz gut. Die haben sich mit der Klinik, wo ich in Behandlung bin, auseinandergesetzt, zum Glück, weil die voll waren. Und haben mich dann mit einem Rettungsdienst dann quasi direkt dorthin gefahren und gleich in OP geschoben. Mhm. Und das ging auch super schnell. Ich weiß nur, ich hatte Schmerzen des Todes. Dann haben sie mir irgendwas ins Bein gejagt. Und dann musste ich doch irgendwie Aufklärung unterschreiben, dann war ich weg. Dann weiß ich noch so, wie man das aus dem Film kennt. Du machst die Augen auf, siehst du oben die Lampen, wenn du so reingeschoben wirst. Und dann ging es ganz schnell.
Mhm. Aber also, dass du da so einen Darmdurchbruch hattest und vorher schon immer Bauchschmerzen hattest, sind die da gar nicht irgendwie der Ursache auf den Grund gegangen, warum es dir so schlecht geht?
Nee, weil es geht ja jedem Schlechten mit einer Chemo. So. Jeder hat ja irgendwie seine ganzen Nebenwirkungen und manche übergeben sich, manche haben Durchfall oder ne? Jeder irgendwie was anderes. Aber irgendwann sind die dann stutzig geworden und haben dann so eine Röntgen, ich musste so eine Flüssigkeit ja auch trinken und haben dann gesehen, dass quasi aus der einen Darmschlinge sowas austritt. Also, ne, treten ja Fäkalien aus, du vergisst es dich ja selber. Also irgendwann wäre ich dann auch daran quasi erlegen. Also, ne?
Ja.
Boah. Ja, das war echt, das war übel.
Aber haben die dir nicht schon vorher bei dem Bauchschnitt auch was vom Darm entnommen?
Ja, die haben so ein kleines Stück entfernt. Also die mussten, also die haben da rangeschabt sozusagen.
Ah, okay. Und das war das die Stelle?
Nee.
Ach, okay. Oh Mann, das klingt echt nach einem totalen Albtraum, was du hier erzählst.
Ja, die Not-OP war schon... Also ich würde sagen, die war schlimmer als die ganz große OP, wo mir alles entfernt wurde.
Und was haben die dann dort gemacht? Haben die dann das Stück Darm rausgeschnitten? Oder was wurde da gemacht?
Also die haben, das ist auch mal ganz verrückt, ich stelle mir das vor wie bei so einem Loch, wenn du den Fahrradreifen wechselst. Die haben erstmal natürlich aufgeschnitten den Bauch und haben alles rausgeholt. Und haben dann wirklich den Darm wie so ein Schlauch, wenn du ein Loch hast im Fahrradreifen, im Wasser sozusagen gehalten oder was auch immer, Kochsalz, keine Ahnung, und haben erstmal das Loch gesucht, weil das war ja ein kleines Loch. Die müssen erstmal finden, also schauen, wo ist das überhaupt. Als sie es dann gefunden haben, haben sie es dann quasi genäht. Also die haben es einfach zugenäht. Also es ist jetzt so leicht verengt auch. Die Stelle.
Ach, dass das überhaupt geht, ist ja. Also verrückt. Ich stelle mir das gerade so vor, du liegst da auf dem OP-Tisch, die ziehen da erstmal, der Darm ist ja ziemlich lang, ne?
Ja.
Die ziehen das da raus und dann, ach, hier ist das Loch, nehmen wir schnell zu und dann wieder reingestopft.
Ja, so sieht mein Bauch jetzt auch aus. Also mir hat das nämlich mal ein Bekannter erzählt, dass er war früher irgendwie im Wehrdienst, war dann Sunny oder so und da gab es mal so einen Fall, dass wirklich da alles rausgeholt worden ist. Dann haben sie das wirklich irgendwie da versucht zu finden, das Loch, und dann haben sie alles wieder reingedonnert und zugemacht. Und mein Bauch jetzt zum Beispiel ist auch total... Ja, so unförmig. Oben links, also ich habe wirklich, wie wenn ich so ein Sixpack hätte, habe ich diesen Strich runter jetzt durch die Narbe. Und diese Pakete, sage ich jetzt einfach mal, die sind unterschiedlich dick. Also linke Seite ist dicker, dann ist die rechte Seite unten ein bisschen dicker. Also das sieht aus wie so ein, Wackelbrett, ich weiß nicht. So unförmig einfach.
Mhm. Aber hast du da noch Schmerzen?
Gar nicht. Also manchmal habe ich Phantomschmerzen tatsächlich, so in den Eierstöcken, die ich ja gar nicht mehr habe.
Ja.
Dann zieht dann mal was, dann hat man natürlich gleich Angst. Ne? Man hat ja irgendwie immer Angst, wenn irgendwas wehtut.
Mhm.
Aber sonst habe ich keine, bis auf, dass es halt kacke aussieht, was mir aber zum Glück egal ist, habe ich keine Beschwerden.
Hast du denn diese 6 Chemos, die du bekommen solltest, bis zum Ende durchgezogen?
Also ich habe tatsächlich beim 4. oder nach der Not-OP dann gedacht, ich mach's nicht mehr. Keine Lust mehr, mir ging's so dreckig. Und ich habe ja eine OP während der Chemotherapie gehabt. Also ich lag noch in der Intensivstation 2 Wochen und isoliert und durfte mich keiner besuchen. Und dann kamen sie alle mit Masken rein und war ja so oder so Corona-Zeit. Also das war alles echt schlimm. Ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich will einfach meine Ruhe haben, so ungefähr. Hab dann auch ganz viel geweint natürlich. Und mein Mann hat gesagt, oh, du schaffst das und wir helfen dir doch so gut, wie wir, also ne, so wie wir können und geben dir Rückhalt. Und natürlich bist du diejenige, die dahin musst, aber wir versuchen alles so nach Motto, dass du das halt schaffst. So, ne? Wir wollen ja auch, dass es dir danach gut geht. So. Ja, dann habe ich mich doch irgendwie, ich weiß nicht mit welchen Kräften, wo die versteckt waren, habe ich mich da noch durchgekämpft und habe dann die 6 geschafft. Ne? Und dann gab es ja wieder ein CT und dann war auch alles gut. Da habe ich gedacht, geil, da kannst du dir richtig auf die Schulter klopfen, du hast es geschafft. Ne? Da freut man sich natürlich, man ist stolz, man hat das jetzt alles hinter sich und jetzt geht das Leben so richtig los und ne, jetzt kann es weitergehen und das Haus. Ja.
War das so?
Nee, also ja, wir haben natürlich unser Leben gelebt. Ich bin dann auch, ich bin dann auch wieder Vollzeit arbeiten gegangen, weil ich gedacht habe, so jetzt kann ich wieder arbeiten, Vollzeit, jetzt geht's weiter sozusagen. So der Plan wie vorher machen wir jetzt. Hab dann eine Weile gearbeitet und dann kam 2024, hatte ich wieder Schmerzen.
An der gleichen Stelle? Also so im Unterleib, wie du das vorher auch hattest?
An der rechten Seite, wo der Eierstock war. Da habe ich gedacht, das Gefühl kennt man irgendwie, ne?
Aber hast du dann nicht gedacht, das kann doch gar nicht sein, weil ich habe ja gar keinen Eierstock mehr?
Ja, doch. Man denkt ja, wie soll denn das gehen, weil da ist ja nichts mehr.
Ja.
Ja, aber die Schlingel finden ja irgendwie überall ihren Weg, wo sie sich halt in irgendeiner Zelle oder in irgendeiner Darm, also irgendeiner Wand festhalten können. Ja, und so war es auch. Also, ne, ich war ja so beim Frauenarzt wieder, die haben dann wieder natürlich einen Ultraschall gemacht und haben dann gesehen, dass da wieder was ist, eine kleine Kugel. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Das kann nicht wahr sein, habe ich gedacht. Ne? Naja, wieder natürlich eine Überweisung ins Krankenhaus, man kennt ja dann das Spiel. Dann haben sie da auch nochmal Kontrollen gemacht und CT und Ultraschall und was es alles so möglich ist heutzutage. Ja, dann hat er aber gesagt, weil es nur eine kleine Stelle ist, reicht eine OP aus. Da habe ich gedacht, ja, OP ist auch kacke, aber besser als die Chemotherapie. Da habe ich mich, ich sag mal, über diesen Schritt trotzdem gefreut, weil meine Haare waren wieder am Wachsen und das sah, ne, so toll aus und wir wollten doch eigentlich jetzt richtig durchstarten. Da habe ich gedacht, ach, eine OP, das kriegt man ja hin, da ist man 6 Wochen krank und dann geht's weiter, so ungefähr. Das, naja, dann haben sie das Rezidiv entfernt.
Aber wusstest du das schon, dass das ein Rezidiv ist? Das haben die doch, also dass das Krebs ist, war das gleich klar?
Die haben sich das schon gedacht, weil Eierstockkrebs ist sehr aggressiv und kommt halt auch häufig wieder. Und wenn es dann da ist, dann streut es auch schnell. Deswegen wollten die da auch nicht so lange warten und gleich reagieren.
Ja.
Die hatten natürlich schon einen Verdacht, dass es das ist, aber letztendlich sagt es ja der pathologische Bericht dann.
Genau, das heißt, die endgültige Sicherheit hast du dann quasi erst, wenn dieses Kügelchen rausoperiert ist und das untersucht wird.
Genau. Ja.
Okay, das heißt, du hast die nächste Operation bekommen.
Ja, das war dann wieder ein kleiner Bauchschnitt. Das ist ja wirklich, also ne, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die ich erlebt habe, ist das wirklich, ich sag mal, Luxus-OP so ungefähr, ne, wenn man es so nennen will.
Machen die dann die Narbe wieder auf oder machen die einen neuen Schnitt?
Nee, der Arzt hat immer dieselben genommen, ja.
Ah, okay.
Also je nachdem, wenn sie natürlich nicht irgendwie rangekommen sind, dann habe ich auch eine, die ist so leicht versetzt zum Beispiel. Ich habe ja mehrere Schnitte jetzt schon.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes. Okay, dann wurde also in dieser Operation dieser Knoten entfernt. Wie hast du dich dabei gefühlt? Also ist das, hast du die ganze Zeit, also nachdem die erste Therapie quasi durch war, hast du die ganze Zeit Angst gehabt oder hast du irgendwie das so wegschieben können und ja, das hat dich dann erst wieder eingeholt, als du dann wieder Bauchschmerzen hattest?
Ich würde sagen beides, weil irgendwie hat man immer eine Angst, aber irgendwie wollte ich natürlich auch leben. Also nicht die Angst mein Leben bestimmen lassen sozusagen.
Ja.
Mein Mann ist da eher sehr, sehr, sehr sensibel und ich bin halt eher rational und ich habe mir gedacht, weißt du, es wird wahrscheinlich eh so kommen irgendwann. Wann weiß natürlich niemand, aber ich stelle mich halt schon mal so drauf ein. Dann haut es mich nicht ganz so aus den Latschen. Und mein Mann ist so, ach ja, jetzt ist ja alles weg. Jetzt, so nach dem Motto, bist du wieder gesund, in Anführungsstrichen. Ne? Jetzt können wir erstmal wieder leben, aber trotzdem ist halt die Angst natürlich da, also bei uns beiden. So.
Aber das heißt, du wusstest, als du die Diagnose erhalten hast, die erste, du wusstest, dass die Möglichkeit besteht, dass das wiederkommt?
Ja, also die Ärzte waren auch knallhart. Die haben zum Beispiel gesagt, bei meinem Grad und was ich alles durchgemacht habe, ist halt die Überlebenswahrscheinlichkeit 50% in 5 Jahren.
Oh, also, um Gottes Willen.
Ja, das haut er. Ja. Das haut er dir dann so dann auf den Tisch und dann denkst du erstmal, boah, was für eine blöde Sache hier.
Ja.
Die ich mir da ausgesucht. Er hat auch gesagt, ich habe im Krebslotto gewonnen. Also.
Oh, ja. Okay, das ist wahrscheinlich Arzttumor.
Ja, wahrscheinlich. Ich hätte gerne im anderen, also im normalen Lotto gewonnen, aber naja.
Ja.
Ja.
Oh, okay.
Ja, schon verrückt.
Okay, lass uns da weitermachen. Du hast dann die nächste Operation bekommen und dieser kleine Tumor wurde entfernt.
Ja, dann war ich 6 Wochen zu Hause und hab dann auch wieder in der Zeit angefangen, ich sag mal, wieder zurück ins Leben zu finden und du musst ja wieder erstmal richtig, ich will nicht sagen gehen lernen, aber es tut ja alles weh. Du musst erstmal wieder alles, erstmal gegen den Schmerz gehen und sowas, ne? Da muss man sich ja erstmal wieder reinfuchsen sozusagen.
Ja.
Ja, und dann bin ich wahnsinniger wieder Vollzeit arbeiten gegangen.
Nach 6 Wochen?
Ja. Also nachdem ich, also kurz bevor das Krankengeld sozusagen zu Ende war, bin ich dann wieder arbeiten gegangen.
Ja, weil du dich auch gut gefühlt hast oder war das jetzt nur rein aus finanziellen Gründen?
Wenn es mir nicht gut gegangen wäre, wäre ich nicht arbeiten gegangen, aber irgendwie bin ich auch schon natürlich fürs Geld arbeiten gegangen. Also, ne? Irgendwie beides.
Ja.
Ja, dann bin ich halt, wie gesagt, wieder arbeiten gegangen, hab gedacht, so, jetzt habe ich das Ding auch noch. Da muss ich jetzt aber weitergehen, so ungefähr, ne? Jetzt kann ich mal loslegen und habe mich dann aber auch schon, also habe dann irgendwie schon währenddessen nicht arbeiten gegangen und überlegt, mache ich Teilzeit? Dann dachte ich mir wieder, ach, nee, komm, das hast du jetzt auch geschafft, dann machst du jetzt, gehst jetzt ganz normal arbeiten.
Aber hast du denn wieder genau so funktioniert wie vorher? Also ich meine, du hast ja trotzdem diese Chemotherapie und sowas alles durchgemacht. Konntest du dich so lange konzentrieren? Also viele haben ja da Schwierigkeiten und sagen, dass natürlich da Nachwirkungen bleiben. War das bei dir gar nicht so?
Doch, also bei mir ist das Problem, ich bin so ein Stehaufmännchen. Ich bin auch nicht jemand, also ich bin keine Person, die jammert. Im Gegenteil, ich ziehe das dann irgendwie durch. Mir ging es auf jeden Fall schlecht. Ich habe diese Fatigue, das habe ich heute noch. Dann, dass ich habe Schlafstörungen seit meiner ersten Diagnose und den Chemos. Also ich kann nicht richtig schlafen. Es hilft doch irgendwie nichts. Jetzt nehme ich so ein komisches Pulver, das hilft einigermaßen, aber ich kann nicht durchschlafen. Und wenn du nicht schlafen kannst, das kennst du wahrscheinlich selber, dann ist man gereizt, dann ist man kaputt.
Ja, klar.
Hat keine Kraft. Dann habe ich Gleichgewichtsstörungen. Und also ich habe eigentlich auch das ganze Maß, was man da so bekommen kann, das habe ich auch. Habe das aber einfach nicht gezeigt, beziehungsweise, also ich auch nicht verdrängt, sondern für mich, ich hasse halt Schwäche. Und das versuche ich natürlich nicht irgendwie, ja auch mein Leben zu bestimmen, also meinem Leben bestimmen zu lassen. So.
Ja, also hast versucht, das so wegzuignorieren.
Ja, oder einfach gegenzugehen, ne, so.
Ja.
Ich habe mich ja dann auch abgelenkt. Ich habe dann versucht, an guten Tagen habe ich dann auch mit meiner Mutter viel gebastelt oder so, ne? Oder war bei meinen Eltern oder Schwiegereltern so. Mit Freunden natürlich was also unternommen, ins Kino. Ja, irgendwie einfach normal leben, trotz der ganzen Nebenwirkung.
Ja. Okay, also du bist nach 6 Wochen wieder arbeiten gegangen, total hardcore.
Ja.
Das war wirklich unglaublich.
Ja.
Und dann, wie ging das weiter? Hast du irgendwann das Ergebnis bekommen von der pathologischen Untersuchung?
Ja, ja. Also bevor ich schon wieder arbeiten gegangen bin, haben sie gesagt, dass es halt ein Rezidiv war.
Ja, aber das war dann okay. Die Behandlung war mit dieser Operation erstmal abgeschlossen.
Genau, weil das halt nur an der Stelle war und jetzt nicht irgendwie weiter großartig gestreut hat. Und dann gehen sie halt wieder nach Leitfaden, so und so war's. Okay, dann kommt nur die Entfernung per OP.
Okay.
Das war dann für die sozusagen gegessen.
Ja, aber du hast ja gesagt, dass du zu der Zeit schon mal überlegt hast, ob du nicht mit den Stunden ein bisschen runtergehst, ne? Und das ein bisschen langsamer angehen lässt.
Mhm.
Hast du das dann gemacht? Bist du anders so durch deinen Alltag gegangen als vorher?
Nö, ich habe dann weiter Vollzeit gearbeitet, weil ich ja wieder dachte, ach, das hast du jetzt auch überstanden, dann machst du das weiter. Also auch irgendwie so richtig rückblickend betrachtet, so doof, weil Geld kannst du halt nicht mitnehmen, ne?
Ja.
Natürlich wollte ich, also wir haben das Haus auch so alles finanziert, dass mein Mann das alleine tragen kann, aber ganz ehrlich, wer rechnet denn auch damit? Wer rechnet denn dann, dass der Fall wirklich eintritt? So, man hat ja irgendwie seinen Lebensstandard, den man irgendwie auch nicht verlieren will, in Anführungsstrichen. Ja, irgendwie hätte ich vielleicht vorher Teilzeit machen sollen, aber andererseits, ja, hätte ich Teilzeit jetzt gemacht. Man weiß ja nie, wäre dann vielleicht nichts gekommen oder lag es jetzt mit daran, an dem Stress oder ist einfach mein Körper ein Blödmann sozusagen.
Ja,
ja.
Ja.
Das kann dir ja keiner sagen.
Nee, das kann dir keiner sagen. Aber ich meine, natürlich sind wir alle klüger im Nachhinein, ne?
Ja.
Aber wie ging das dann weiter? Also du bist dann also Vollzeit wieder arbeiten gegangen und hast das so durchgezogen. War dann alles gut? Ging es dir dann auch wieder so gut, dass du deinen Alltag so meistern konntest? Du hast ja eben schon erzählt, dass du auch Fatigue und so weiter hast.
Mhm. Also ich kann, ich kann normal leben, ne? Was ich aber halt merke, zum Beispiel gestern, da waren wir mit Lilly, also mit unserem Welpen, beim Tierarzt und sind dann noch zu meinem Papa gefahren und haben dann da so ein bisschen, ja, einfach den Hund nochmal, also das Haus gezeigt von meinen Eltern, so dass er das Haus mal kennt oder sie.
Ist ein ganz neuer Hund, ja?
Genau, ja, ja. Haben wir erst ein paar Wochen.
Auch schön.
Und dann habe ich gemerkt, so, das ist für den Hund zu viel und für mich war es auch irgendwie zu viel. Also ich schaffe nicht mehr so viele. Ich sag mal, Termine oder wenn ich dann mehrere Stunden irgendwie mal weg bin und das ist ja anstrengend, dann gehst du da gucken, dann, ne, dann unterhältst du dich. Also das schaffe ich nicht mehr. Das ist mir dann zu viel. Eigentlich, ich mache immer so Doppeltermine, was total blöd ist, aber ich merke dann abends, das ist viel zu viel für mich. Also ich bin schon, meine Leistungsfähigkeit ist schon eingeschränkt.
Aber ist ja vielleicht auch schon mal ganz gut, dass du da so in dich hineinspürst und das wahrnimmst.
Ja. Ja, meistens merke ich es leider irgendwie zu spät, wenn ich dann wirklich merke, oh Gott, jetzt bin ich richtig kaputt. So wie dein Baby, was dann irgendwie nur noch in der Ecke liegt und einfach kaputt ist, so, ne? Ich höre schon gut auf meinen Körper, aber ich mache immer zu viel auch für andere, so. Ich denke immer gar nicht so an mich. Ist halt eigentlich ja schön, ne, dass man auch an andere denkt, aber gerade jetzt mit dem, was ich halt durch habe, muss ich irgendwie auch mal ein bisschen an mich denken.
Ja, ich glaube, Frauen lernen das später als Männer.
Ja, das kann gut sein.
Ne? Du hast gesagt, also 24 hattest du wieder Bauchweh.
Genau.
Du wurdest dann tumorfrei operiert, bist wieder arbeiten gegangen.
Ja.
War dann deine Erkrankung, also hast du das dann hinter dich lassen können oder ging das noch weiter?
Ich wünschte, es wäre zu Ende gewesen sozusagen, aber leider habe ich letztes Jahr dann im Sommer, also 25, wieder Schmerzen gehabt. Und das war aber anders. Ich hatte Schmerzen in der rechten Seite. Und das war komisch. Ich habe gedacht, ja, vielleicht habe ich mich verlegen oder so. Ne? Manchmal weiß man es ja nicht. Bin dann erstmal zum Hausarzt Und der hat mich dann erstmal so ein bisschen, also unser Hausarzt, der macht irgendwie alles, der hat da so einen komischen Kochlöffel geholt und hat mich dann so ein bisschen eingerenkt damit. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt lasse ich das erstmal natürlich ein bisschen sacken und das wird schon wieder passen. Ne? Irgendwie ist es aber gar nicht besser geworden. Man hat ja dann so ein Gefühl und ist dann bin ich zum Frauenarzt gegangen. Und meine Frauenärztin, die gute sozusagen, die war nicht da. Die hatte Urlaub und dann war die Vertretung dann, die ist noch neu, also ne, die ist noch neu in der Praxis. Mhm. Da habe ich gedacht, oh nee, wer weiß, vielleicht guckt sie nicht so genau oder so, weil die kennt mich ja auch nicht. Man ist ja dann so, ich sag mal so eingefahren, wenn man jemanden guten hat, dann möchte man irgendwie auch nur noch dahin.
Ja, klar.
Und die hat wirklich, also eine halbe Stunde hat sie da Ultraschall und alles Mögliche gemacht und hat dann gesehen, dass ich im Unterleib wieder Kügelchen habe.
Oh nein, Kügelchen, Mehrzahl?
Genau, ja.
Oh Gott.
Sie kann natürlich nur vaginal gucken und kann halt nicht sagen, ja, von wo kommt denn das jetzt alles so ungefähr? Ne? Mhm. Kann es ja nicht richtig dann zuordnen. Naja, dann habe ich sofort wieder eine Notfallüberweisung bekommen, bin dann wieder, also habe natürlich erst mal meinen Mann angerufen, der war natürlich auch schockiert, wir kennen es ja schon, und hat ja dann irgendwie schon seine Abläufe. Ja, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und dann haben sie auch nochmal CT und sowas alles gemacht. Haben dann gesehen, dass ich halt im Bauchraum und in der Leber Metastasen habe. Und in der Leber steht in meinem Brief drin, da steht multiple Lebermetastasen.
Um Gottes Willen.
Ich habe auch gedacht, oh nee, jetzt war's das. Ja. Habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Bei multiple hört sich auch ganz böse an.
Ja.
Also Leber, habe ich auch mal gehört, kannst du wohl ganz rausnehmen oder was, die regeneriert sich wieder selbst. Dann habe ich gedacht, ach, dann können wir doch das machen, so ungefähr. Ja, es folgten wieder zahlreiche Tumorkonferenzen und Besprechungen und wir waren wieder ganz oft im Krankenhaus und sowas. Hm. Naja, bis sie dann gesagt haben, operieren können wir halt leider nicht, weil sie haben im Bauch welche und in der Leber. Wir können ja nicht, sagt er, das ist, wir würden nur hinterherrennen. Wir kleben, also wir schneiden da auf, kleben da ein Pflaster drauf, dann schneiden wir da auf, machen da wieder ein Pflaster, aber alles andere würde ja in der Zeit wachsen. Also wir kommen gar nicht hinterher, so ungefähr, hat er gesagt. Ja, das musste man auch erstmal verdauen.
Ja. Was ist denn mit Nachsorgeuntersuchungen gewesen? Das konnte jetzt, also ich meine, weil du das immer, also weil es immer erst festgestellt wurde, wenn du Schmerzen hattest, warst du nicht engmaschig in Nachsorgeuntersuchungen?
Doch, alle 3 Monate immer, aber da war nichts. Die haben ja auch immer die alten CTs verglichen.
Ja.
Und auch die normalen, ich bin ja auch ich habe ja CTs und bin ja ganz normal beim Frauenarzt auch noch regelmäßig.
Ja.
Da war gar nichts.
Das heißt, die wachsen von jetzt auf gleich und dann sind die da?
Ja, so ungefähr. Also die wachsen halt innerhalb von kürzester Zeit.
Ja, oh, das ist ja gruselig.
Ja, das ist ganz doof.
Und das war dann aber auch nicht möglich, dass sie dir, keine Ahnung, die halbe Leber entnehmen und dann die andere Metastase noch, die du im Bauchraum hattest, sondern das war dann tatsächlich so irreparabel oder beziehungsweise irreparabel, dass du dann wahrscheinlich eine andere Therapie bekommen musstest.
Genau, also ich würde ja erfinderisch. Ich habe auch gesagt, können wir nicht da rausschneiden oder das? Oder können wir nicht die Leber irgendwie? Sagt er, nee, weil das Problem ist, bei mir in der Leber zum Beispiel, wir haben, ich sag mal jetzt, ne, wenn man dir so die Leber vorstellt, keine Ahnung, wie die aussieht, aber dann hast du einfach so, ich sag mal, deine Hand jetzt vor dir, dann hast du oben am Zeigefinger was, dann hast du unten am Ballen was, also es ist halt komplett verstreut sozusagen in der Leber.
Ja.
Oh. Da hat er auch gesagt, wir können ja nicht überall irgendwo einen kleinen Schnitt machen. Das heilt ja auch gar nicht. Mhm. Oder es würde lange dauern so. Mhm. Ja, dann hieß es ja, wir können nicht operieren. Habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich ja nur noch erhaltungsmäßig unterwegs, habe ich gedacht. Weil so, ne? Mhm. Wenn du nicht operieren kannst, ist für mich irgendwie dann irgendwie endgültig, dann wartest du nur noch deine Zeit ab. So fühlt es sich für mich an. Mhm. Ja, dann haben sie gesagt, ja, sie müsen jetzt wieder eine Chemotherapie bekommen. 6 Zyklen wieder, das ist ja auch schon bekannt. Wir machen auch dieselben Medikamente.
Oh nein.
Und ich war ja dann zum Schluss gut, in Anführungsstrichen, eingestellt, dass ich eigentlich nicht mehr ins Krankenhaus musste beim letzten Mal.
Ah, okay, das heißt, du hattest Hoffnung, dass du da nicht nochmal alles versuchen musst.
Ja, ja. Habe ich gedacht, genau.
Hast du gedacht, oh nein, das klingt gar nicht gut.
Ja, dann kam die erste Chemo. Und also, ne, ich habe eigentlich, natürlich ist sowas immer doof, weil meine Haare waren schon schön lang wieder, die gingen schon wieder bis zu den Schultern, aber andererseits sind Haare ja auch nur Haare, aber trotzdem. Dann habe ich die okay vertragen, aber man denkt ja, also ne, das sind ja keine Süßigkeiten, die du da bekommst. Mhm. Eine Reaktion ist ja normal. Mhm. Irgendwann sind dann auch meine Haare, das ging relativ schnell, so langsam ausgefallen, dann habe ich die wieder abrasiert. Dann sieht man auch wieder richtig krank aus, finde ich.
Natürlich, nach außen hin.
Ja, ja, genau. Mhm. Ja, dann kamen noch weitere Zyklen und die, ich habe die nicht mehr vertragen und ich habe es nicht verstanden, weil ich habe die ja beim letzten Mal so gut vertragen. Da habe ich gedacht, wenn du die einmal verträgst, dann verträgst du die immer. Ich habe nur noch allergische Schocks bekommen.
Ach Gott.
Ja, habe gezittert, mein ganzer Körper war rot, ich sah aus wie so eine Tomate, es hat alles gejuckt. Die Ärzte, also die Helfer dann in der, oder die Schwestern bei der Chemotherapie, die hat mich angeguckt, alles gut, sag ich, nee, dann habe ich schon so komisch geatmet. Dann hat sie da rumgebrüllt und dann kommen ja gleich die Ärzte hier mit so, ich sag jetzt mal Gegengift sozusagen, also so Gegenmittel irgendwas. Mhm. Und ja, dann irgendwann ging es mir dann wieder besser, dann musste ich natürlich stationär wieder dort bleiben. Ach, da war ich irgendwie nicht damit zufrieden. Die wollten mir das so weitergeben und dass ich halt diese Reaktion hatte, ja, dann muss ich halt damit leben. Hab dann gesagt, nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Hab dann die Klinik gewechselt und die haben gesagt, ja, wir geben das über 24 Stunden. Ganz geringe Dosis, dieselben Medikamente, aber ganz geringe Dosis. Hab ich gedacht, ja, keine Ahnung, probier wir mal aus. Ja, dann ging es soweit, aber die Klinik, ach, die war katastrophal. Die eine wusste nicht, was ein Port ist. Dann haben sie, wollten die mit ganz normalen Nadeln da reinstechen. Habe ich gesagt, bloß die Finger davon lassen. Ich habe keinen Bock, dass das Ding rausgenommen werden muss. Und dann haben die mir den Port irgendwie jetzt so versaut, dass der gibt jetzt gerade kein Blut mehr. Also schon seit, ich glaube, ein halbes Jahr jetzt oder ein Jahr nicht mehr.
Oh nein.
Ja, dann habe ich irgendeine Entzündung gehabt. Dann habe ich die Klinik sofort wieder gewechselt. Mhm. Und die haben, also ich hatte Entzündungswert im Körper, aber die wussten nicht, woher kommt das, ne? Weil die finden nichts. Die haben alles untersucht. Stuhl, Blut, Urin. Sie hat gesagt, ja, wir untersuchen jetzt alles. Wenn sie husten müssen, versuchen sie es irgendwie aufzufangen, dass wir das auch noch irgendwie prüfen können. So. Hm.
Dann kam das von deinem Port vielleicht?
Die haben gedacht, ja. Dann musste ich auch so komische Blutkulturen oder irgendwas abnehmen. Da haben sie gesagt, ja, stellen Sie sich mal drauf ein, wir müssen den Port jetzt rausnehmen und wechseln. Habe ich geweint. Mhm. Ich habe gesagt, nee, das war mit einer der schlimmsten OPs. Das will ich nicht, habe ich gesagt. Mhm. Ich meine, ich muss es ja machen, ich kann es mir ja nicht aussuchen. Also, ich kann es mir schon aussuchen, aber es hilft ja nicht so.
Ja.
Und am nächsten Tag, die haben mir einen Tag noch Zeit gegeben und die wollten dann, weil meine Blutwerte auch so schlecht waren und ich war ja auch nur noch isoliert, wollten sie mir auch eine Bluttransfusion noch geben. Dann sind die Blutwerte aber besser geworden und der Entzündungswert ist runtergegangen. Das war eh so eine blöde Zeit. Also, klar, der Zeitpunkt passt nie, aber mein Vater ist letztes Jahr 50 geworden. Dann ist der Vater von meinem Mann ist 60 geworden. Das konnte ich alles nicht mitmachen, weil ich nur im Krankenhaus war. Das war so traurig. Das war richtig doof.
Ach Mensch, das heißt, du hast diese ganze Chemozeit über im Krankenhaus gelegen und konntest gar nicht dazwischen nach Hause fahren?
Doch, ich konnte immer mal nach Hause, immer wenn es mir besser ging. Aber zum nächsten Zyklus wieder ging es mir wieder schlecht.
Ja. Ach Gott.
Wir haben ja auch, das hatte ich noch gar nicht gesagt, wir hatten ja auch unsere Hochzeit geplant schon letztes Jahr. Also vor der Diagnose sozusagen. Dann kam ja die Diagnose. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, was machen wir jetzt? Sagen wir es ab? Aber wir haben schon die letzten Jahre irgendwie immer noch, ich will nicht sagen gewartet, aber man möchte ja auch irgendwie, dass alles perfekt ist. Dann haben wir gesagt, weißt du, wir machen es jetzt trotzdem. Haben dann im August, im September haben wir dann geheiratet.
Ach schön. Aber während du in der Chemo warst, also ohne Haare und so weiter.
Ja. Mm. Nee, wir haben doch.
Aber wie schön, dass ihr geheiratet habt.
Wir haben doch im August geheiratet. Ich bin durcheinander. Da sind wir wieder mit den Daten. Ich hab sie so mit den Daten. Ja, ja. Ich habe zum Glück hier gerade gelesen, 22.8. Ja, ja, es war doch im August. ja.
Dein Mann wird es dir verzeihen.
Ich denke doch. Der weiß ja, dass ich verstrahlt bin jetzt mittlerweile.
Ja. Oh, Mensch. Wie war denn die Hochzeit? War das trotz allem ein schöner Tag und konntest du es genießen?
Also wir haben eine normale Hochzeit geplant. Wir haben es dann aber im kleinen Kreis gehalten, nur Familie, Trauzeugen, also ganz, ganz enger Kreis. Und haben halt keinen DJ gehabt, weil wir haben gesagt, ich schaffe das nicht. Ne? Ich war ja während, also in der Chemotherapie war ich ja noch.
Boah, Wahnsinn.
Aber es war schön. Ich habe meine Perücke, also ich trage eigentlich gar keine Perücke, habe dann aber meine Perücke quasi von einer guten Arbeitskollegin fertig machen lassen. Die hat mir das schön Perlen reingemacht und so. Dann habe ich die aufgehangen. Und alle haben gesagt, du siehst toll aus. Also ne, man sieht es dir nicht an, dass du quasi eine Perücke hast oder dass du krank bist. Dann haben wir uns auch schminken lassen, schön. Also das war wunderschön.
Oh.
Da zähre ich auch, also ne, das hat mir ganz, ganz viel Kraft
ja,
gegeben.
Ja, das glaube ich.
Dieser
ja.
Tag. Das war richtig, richtig schön.
Oh. Aber du hast ja dann trotzdem weiterhin deine Chemo bekommen.
Ja, wir haben das mit den Ärzten so abgesprochen, dass ich glaube, wir mussten eine Woche schieben oder so. Die haben gesagt, ja, alles gut, machen Sie das, weil es ist ja auch mal was Schönes. Die kennen mich ja auch. Ne? Sie haben so viel Leid jetzt erlebt. Tun Sie sich bitte auch mal was Gutes und schaffen Sie auch mal schöne Momente, weil das gibt Ihnen wieder Kraft, was ja auch wirklich jetzt so ist. Und Sie haben, wie gesagt, auch schöne Momente und können immer wieder in Erinnerung schwelgen und dadurch Ihre Kräfte sozusagen wieder auffüllen. Mhm. Das war auch die richtige Entscheidung. Wir würden es immer wieder so machen.
Ja, ja. Das finde ich auch ganz wichtig, dass du immer so eine Lichtmomente hast, ne? Und wahrscheinlich, wenn du jetzt dran denkst, macht es dich ja auch glücklich, ne?
Auf jeden Fall.
Oh,
auf jeden
wie schön.
Fall. Das war goldrichtig.
Ja. Und dann hast du aber trotz allem noch die restlichen Chemos bekommen müssen.
Ja.
Und wie ging es dir damit? Wann warst du durch mit der Therapie?
Also ich habe noch weitere Zyklen dann bekommen, genau. Und die haben aber ja gesehen, dass ich lag ja nur noch im Krankenhaus. Meine Blutwerte sind immer wieder gesackt und das war ja alles katastrophal. Und dann haben sie überlegt, was machen wir denn? Wie können wir das jetzt ändern? Weil wir möchten natürlich auch, dass der Körper auch irgendwie oder die Chemo im Körper anschlägt. Ne? Was können wir denn jetzt geben? Dann haben sie das eine Medikament weggelassen, haben sie gesagt, wir probieren das mal, weil das ist eigentlich das gute Medikament sozusagen. Ja, dann habe ich nur noch das eine Medikament bekommen und dann ging es auch endlich mal besser, in Anführungsstrichen. Ich war nicht mehr im Krankenhaus und konnte endlich mal normal die Zyklen zu Hause verbringen und klar ging es mir schlecht. Also, ne? Ich hatte trotzdem Gliederschmerz und all möglichen Mist, den man leider hat. Übelkeit und sowas. Aber ich musste nicht mehr ins Krankenhaus. Dann habe ich wirklich die neuen Zyklen bis jetzt Februar, nee, 26.01. war es, hatte ich meine letzte.
Aber hat sich ja dann doch ganz schön gezogen. Hast ein halbes Jahr lang Chemotherapie bekommen.
Ja, das war echt schlimm. Dadurch, dass ich es halt immer nicht vertragen habe, hat sich alles verzogen und dann mussten wir wieder warten. Dann waren die Blutwerte so schlecht. Das ist ja dann leider immer so. Ich habe zwischendurch natürlich auch immer CTs gehabt. Gerade nach dem 6., weil es waren ja eigentlich nur 6 geplant. Und dann haben sie aber gesehen, ja, wir haben, also sie haben noch Restmetastasen, aber die Chemo schlägt gut an. Wir machen nochmal 3 Züge. Und haben dann halt gesehen, ja, die werden kleiner und die in der Leber sind zum Beispiel gleich, also gleichbleibend, aber leicht kleiner sozusagen.
Also auch nach dem halben Jahr Chemotherapie sind die immer noch da?
Ja, ich habe immer noch, ich habe immer noch Metastasen. Jetzt, wie gesagt, hatte ich ja 9 Zyklen und hatte nochmal ein CT und die haben gesehen, dass die quasi in der Leber und im Bauchraum noch da sind. Die sind halt kleiner geworden, aber sie sind halt immer noch da. Mhm. Sie hatten dann auch irgendwie schwarze Flecken in der Lunge gesehen.
Oh nein.
Die waren am Anfang nicht da, die sind sich aber halt unsicher, ja, ist es jetzt was oder ist es nichts? Weil der Radiologe meinte, er muss halt jeden Pups sozusagen bei mir aufschreiben im Körper, weil wenn es auf einmal doch Krebs ist und er hat es nicht so gesagt, dann könnte ich ihn ja verklagen. Also da wissen die halt nicht, ist es jetzt wirklich was oder nicht. Aber ich darf jetzt aktuell keine Chemo mehr machen, weil ich habe ja schon 9. Und ich habe ja in der Vergangenheit natürlich auch schon 6 gehabt. Das ist einfach für meinen Körper zu viel. Ich merke das auch. Also ich bin richtig runter, kraftlos. So, ne? Ich versuche ja trotzdem auch zum Sport zu gehen jetzt. Aber es ist alles richtig anstrengend. Und deswegen haben die gesagt, wir machen jetzt ein paar Monate Pause. Und dann schauen wir mal, wie entwickeln die sich. Sind die jetzt, also die Chemo wirkt ja immer noch nach. Sind die jetzt noch kleiner geworden? Werden die jetzt wieder größer? Was ist mit der Lunge? Ist das noch da? Ist das weg? Ist das größer geworden? Oder, ne? Hat sich das irgendwie Luft aufgelöst? Ja, das ist alles so unsicher auch, weil ich, also gefühlt kann ich ja auch nicht planen. Ich meine, man kann so oder so nicht richtig planen, aber ich möchte ja wissen, ist es jetzt weg? Ist es noch da? Was machen wir?
Das stelle ich mir total schwer vor.
Genau, ja. Man kann halt irgendwie das auch nicht richtig einschätzen. Meine OP können sie halt immer noch nicht machen, weil es ja natürlich immer noch, wie am Anfang der Diagnose jetzt, es ist ja überall noch alles da. Das ist das Problem.
Na, vor allem, wenn du dich da so durchgequält hast durch diese Chemotherapie und dann bringt die ja gar nicht den gewünschten Erfolg, das stelle ich mir auch total schwer vor, also psychisch total schwer vor.
Ja, das ist Horror, ne? Das ist wirklich, das ist wirklich doof, weil man nicht abschließen kann. Also ich bin halt so, ich möchte alles raus, habe ich dem Arzt auch gesagt, können Sie nicht einfach irgendwie alles rausholen, so? Ich möchte richtig abschließen können und nicht das so schlummern lassen irgendwie.
Ja, klar, genau.
Weil es ist ja dann noch drinne. Ja, aber er meinte ja, die allerletzte Option wäre halt OP, aber dann müssen wir halt überall ran und dann bin ich richtig außer Gefecht. Das ist eigentlich, es ist nicht sinnvoll so richtig.
Ja.
Wenn es gar nichts mehr geht, dann müssen wir das machen. Jetzt haben sie gesagt, ich muss warten und jetzt sind wir, also haben so ein PET-CT beantragt. Dann kann man wohl, ich kenne das auch gar nicht, dann kann man wohl irgendwie sehen, ob die Tumore oder sowas noch aktiv sind, weil es gibt auch irgendwie so Kalkablagerungen oder sowas.
Ich bin jetzt total schockiert. Das wurde vorher noch nicht bei dir gemacht?
Nee, weil die Krankenkasse, die möchte das halt nicht bezahlen.
Mit deiner Diagnose? Das ist ja unglaublich.
Ja, die haben das jetzt abgelehnt und dann, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, ne? Weil ich möchte es ja eigentlich am liebsten gar nicht machen, aber wenn, was soll ich denn machen? So.
Ja.
Das ist doch auch teuer, wenn ich ständig eine Chemotherapie mache natürlich. Für die. Also, ne, wenn ich jetzt mal, wenn es ums Geld gehen würde.
Ja.
Na, dann habe ich natürlich gleich Widerspruch eingelegt und mal gucken. Jetzt haben sie es irgendwie dem medizinischen Dienst gegeben zum Gutachten. Ich bin gespannt.
Oh, mit sowas muss man sich dann auch noch rumärgern.
Das wäre halt eine gute Option, ohne OP oder ohne irgendwelche Biopsien zu schauen, ob ja, ob es ist jetzt was in der Leber oder der Lunge oder nicht. Oder.
Aber mal angenommen, die genehmigen das PET-CT und du siehst, es sind noch aktive Tumorzellen unterwegs. Was ist die Konsequenz?
Ja, da müssen sich dann wieder die klugen Köpfe beraten, beziehungsweise das haben die ja wahrscheinlich schon. Die haben ja mehrere Optionen, aber die wollen mir halt auch nicht, ja, ich sag mal, so viel sagen, weil die wollen nicht, dass ich mich so verrückt mache. Also ich weiß ja, entweder gibt es eine OP oder es gibt noch eine Chemo, also ein Medikament, das ist aber eigentlich für Brustkrebspatienten. Ja, es ist halt so ein bisschen ausprobieren. Es gibt nicht mehr wirklich für mich einen Leitfaden, weil ich habe ja schon alles ausprobiert. Es hat ja nicht wirklich was gebracht, beziehungsweise irgendwann sind die Medikamente, man wird ja auch resistent dann dagegen. Weil man bringt die dir ja nichts mehr.
Ja,
also es gibt so oder so wenig Studien mit Frauen, die Eierstock beziehungsweise granuloser Zelltumor, haben sie ja dann gesagt, dass es das bei mir auf einmal ist.
Was ist das?
Die haben ja dann festgestellt, beziehungsweise hat die andere Klinik dann gedacht, ach, wir machen nochmal einen pathologischen Test. Und nehmen einfach das Gewebe nochmal und ja, schauen nochmal, was wir so finden, so ungefähr. Und dann haben die festgestellt, dass es granuloser Zelltumor ist und nicht Eierstockkrebs. Das ist so eine Schwesterform, so eine Unterform. Aber noch seltener. Es gibt ja generell auch für Eierstockkrebs oder granuloser Zelltumor gibt es wenig Studien. Und auch noch wenig Studien mit jungen Frauen. Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten, die schon erforscht sind. So.
Ja.
Das ist halt alles ausprobieren.
Boah, ey, das ist ja wirklich. Aber was ist denn zum Beispiel mit einer Bestrahlung?
Würde für die Leber gehen, aber ich habe ja noch die im Bauchraum. Oh. Und vielleicht Lunge oder ne? Was auch immer das ist. Oder ist es nichts? Das weiß ich ja nicht. Mein Mann sagt immer, ja, das ist vielleicht nur ein schwarzer Schatten. Ja, aber ich sage ihm immer, weißt du, das ist aber mein Körper. Und wenn dir jemand sagt, da ist vielleicht was, dann denke ich jetzt auch, da ist was.
Natürlich.
Auch wenn der Pathologe dann nur sagt, ja, ich muss das da reinschreiben, es kann natürlich auch nicht sein. Aber ich denke immer halt, da ist jetzt was, weil ich halt weiß, dass da was ist. So. Ich kann da jetzt nicht mehr sagen, dass es nichts ist. So.
Ja, das ist so wie, als man soll nicht an den rosa Elefanten denken, ne?
Genau. So ist das jetzt damit, ja.
Aber wie hältst du das aus? Also ich meine, was machst du denn in den Momenten, wo dich so die Angst überrollt oder vielleicht auch sogar die Hoffnungslosigkeit?
Ach, ja, also mein Mann fragt mich auch immer, woher nimmst du deine Kraft? Ich weiß es manchmal selber nicht, manchmal ist es echt gruselig, weil ich zum Glück mental, körperlich jetzt mal davon abgesehen, aber mental fit bin. Ich weiß gar nicht, woher ich meine Kraft nehme oder meine Hoffnung. Manchmal, also ich denke natürlich viel an meine Familie, an meinen Mann, ne, an meine Freunde. Ich möchte noch nicht von dieser Welt gehen. Ich bin noch so jung. Ich bin ja gerade mal 30, werde fast, also bald 31. Ich möchte noch viel erleben. So, meine Vorstellung war immer mit meinem Mann auf der Terrasse, so in so einem Schaukelstuhl, ne, wie man das so kennt. So. Das möchte ich auch erreichen. Und das ist halt so für mich, ja, das stelle ich mir immer vor. Und das will ich auch so schaffen. Jetzt haben wir natürlich noch unseren Hund, Lilly. Die gibt mir natürlich auch nochmal viel Kraft und Liebe vor allem auch.
Ne? Ja, ah ja, so einen Welpen zu haben, das ist total schön. Das ist bei uns schon ein paar Jahre her, aber das war, Gott, die sind ja auch einfach nur so süß.
Ja.
Ja. Okay, das heißt, du gibst der Angst gar nicht so den Raum, sondern fokussierst dich auf die schönen Dinge. Das ist eigentlich total bewundernswert, dass dir das gelingt.
Ja, also ich bin da auch unendlich dankbar für, dass ich das so hinkriege. Also ich habe natürlich jeden Tag habe ich Angst. Dann zwickt mal wieder irgendwas. Vor ein paar Tagen hatte ich wieder Schmerzen in der Leber. Da denke ich, oh Gott, vielleicht sind die jetzt doch größer geworden, weil meine Chemo ja schon so lange her ist. So, ne? Aber ich versuche mich dann ganz schnell wieder von den Gedanken wegzubringen und lenke mich halt ab und versuche irgendwie, ja, ich weiß nicht, einfach an schöne Dinge zu denken oder mich, ich sag mal, auf die Zukunft zu konzentrieren. Was möchte ich noch erreichen? So.
Ja, wow. Hast du denn psychologische Unterstützung?
Also ich nicht. Ich war 2-3 Mal zur Besprechung, weil mein Mann sagt, weißt du, geh bitte einfach mal hin und sozusagen lass abchecken, ob dir das helfen würde. So. Und dann saß ich da und dann hat die Frau gesagt, also ich weiß nicht, sie brauchen nicht herkommen. Sie machen das alles gut. So, sie können gerne herkommen, so nach Motto, wenn sie Langeweile haben und mit jemandem reden wollen, aber sie müssen es halt überhaupt nicht. Ne? Und ich finde es aber nicht schlimm, wenn man sich Hilfe sucht. Mein Mann zum Beispiel hat sich auch therapeutische Hilfe gesucht, weil es einfach alles fehl war. Unser Haus kernsaniert, dann natürlich die Frau krebskrank, mehrfach jetzt mittlerweile und keine Kinder und ne, also das, ich kann das total verstehen und bin auch froh, dass er das auch so offen zeigt und zugibt und auch über also offen spricht, das ist wichtig.
Ja, absolut.
Und da muss auch viel mehr drüber gesprochen werden. Also das ist, wenn es einem hilft, dann unbedingt machen. Also bloß nicht zu schade oder sich schämen oder so, ne?
Ja.
Das ist wichtig.
Gerade Männer, ne? Also ich finde, das höre ich häufiger, dass die Männer da eher irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht noch so denken, sie müssten stark sein.
Ja. So alte Schule mäßig, ne?
Ja, wie genau. Früher.
Das ist so ein Quatsch.
Du hast ja vorhin am Anfang erzählt, dass Krebs dir völlig neu war, dass du da irgendwie gar nicht schon Erfahrungen mit gesammelt hast. Gibt es eine Theorie, wo der herkommt, der Tumor? Hast du irgendwie einen genetischen Defekt oder sowas?
Also ich habe dann auch so einen Test machen müssen, ob es irgendwie in der Familie liegt oder sowas. Das wäre ja auch für meine Mutter dann relevant gewesen. Ja. Ist es aber nicht. Wir haben es halt gar nicht in der Familie und die wissen auch nicht, wo es herkommt, weil ich habe nie Allergien gehabt, ich habe gar nichts gehabt. Also jetzt habe ich irgendwie alles und dann gleich richtig. So. Keine Ahnung. Die Ärzte sind selber erschrocken.
Ja.
Kann man nicht sagen.
Hast du dich mit anderen Betroffenen ausgetauscht? Also ich meine, dieser granuloser Zelltumor, also für mich ist das ein total neues Wort, ist mir noch nie vorher begegnet. Hast du denn, also ich weiß gar nicht, vielleicht warst du ja auch zur Reha und hast da andere Betroffene kennengelernt?
Ja, ich war 2-mal zur Reha auch und das war toll, weil man hat ja überhaupt keine Ahnung, wie geht man überhaupt damit um. Ich musste das ja auch erstmal lernen. So. Mhm. Und da waren natürlich auch andere Diagnosen. Da gab es manche mit Vulvakarzinom und sowas, was ich auch noch nie vorher gehört habe. Und da konnte man sich wirklich mal so richtig austauschen und die haben das auch verstanden. Natürlich, mein Mann ist sehr verständnisvoll und versucht das auch alles sich anzunehmen. Aber ja, wenn du erzählst, wie es dir nach einer Chemo geht, das kann halt zum Glück oder leider, wie auch immer, nur jemand verstehen, der es auch gemacht hat oder hatte.
Ja,
so.
Ja.
Das hat mir schon viel Kraft gegeben. Mit denen habe ich dann auch noch Kontakt und mit zweien treffe ich mich regelmäßig auch und wir schreiben immer ganz viel. Ja, also es ist schon schön, wenn man dann auch mal so einen Austausch hat.
Ja, das glaube ich, dass das ganz wertvoll ist.
Dann habe ich ja also bei Instagram auch meine Geschichte so ein bisschen geteilt und da sind viele, die mich auch angeschrieben haben, die die auch einfach sagen, so danke, dass du das so offen teilst, weil darüber wird halt wenig, wobei es mittlerweile ja mehr wird, auch gesprochen. Und das ist auch super wichtig. Mhm. Deswegen finde ich auch gut, dass du solche Podcasts machst, ne? Oder zum Beispiel deine Fotos, das ist super wichtig.
Ja, das finde ich auch. Und das merke ich auch immer wieder. Das ist die Rückmeldung, die ich darauf bekomme.
Ja.
Fabiana, gibt es etwas, was du der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, hört besser auf euren Körper als ich. Wenn, also es ist nicht immer natürlich gleich, dass es irgendwie Krebs ist oder so, aber geht einfach zur Vorsorge, achtet auf euren Körper und natürlich auch auf euer Mindset und ja, versucht auch jeden Moment zu genießen, auch wenn manchmal das Leben doof ist. Seid vielleicht ein bisschen gelassener und regt euch nicht über jeden Pups auf. Genau. So.
Ja. Vielen Dank für die Worte. Vielleicht konntest du, liebe Hörerin, dich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Oder vielleicht hast du auch gespürt, dass etwas in dir auf Resonanz trifft. Wenn du merkst, dass du dir auf deinem Weg Unterstützung wünschst, ich begleite Frauen auch fotografisch nach einer Krebserkrankung. Und in 2 Monaten, am 15. Juni, findet mein 6. Schönen-Stark-Foto-Event statt. Das ist ein Tag, an dem Frauen nach einer Krebserkrankung zusammenkommen, fotografiert werden. Und ja, es ist einfach ein Tag voller Lebensfreude, der lange nachwirkt und einfach gut tut. Alle Infos hierzu findest du auf meiner Website. Ich verlinke das natürlich für dich auch in den Shownotes. Dir, liebe Fabiana, danke ich von Herzen für dieses offene und ehrliche Gespräch und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön, das wünsche ich dir und euch allen natürlich auch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.